It's the Big Valboski here, and you're listening to Rats.
Hey, everybody. This is your favorite wrestler, Rob Van Dam. You're listening to Rats.
Rats 642, Cult of Personality. Und herzlich willkommen zu Reds Folge 642. Mein Name ist Dennis und wie ihr es schon gehört habt, es ist der Monat von CM Punk. Und da darf natürlich auch ein Mann nicht fehlen. Er ist mehr Punk als CM Punk, aber er ist nicht ganz so straight edge. Die Rede ist natürlich vom Schrecken von Borgfelde. Das ist der Nico. Hallo Nico.
Oh, ist das mal ein Geräusch. Hallo Dennis, hallo herzlich liebes Reds-Universum. Es ist mal wieder soweit und was für ein wunderschöner Song, den wir hier gerade gehört haben. Ja? Gänsehaut-Feeling ist hier angesagt bei mir. Da muss ich erstmal einen Schluck Bier nehmen. Kleinen Moment bitte.
Ok, ok, ok. Mm.
Oh, ja, CM fucking Punk, ne? Da fehlen mir die Worte. Man hätte es nicht geglaubt, dass dieser Mann sich nochmal mit dem Wrestling-Business abgeben wird. Aber die News, ihr habt sie wahrscheinlich alle gehört, gelesen, wie auch immer. Es ist bald soweit. Es ist bald soweit, ne? Der hat eine Liga, die auf dem aufstrebenden Ast sich befindet, hat ihre Fühler ausgeworfen, ne, die Angel ausgeworfen.
Die Fühler ausgestreckt, die Angel ausgeworfen, es wurde alles gemacht.
Es wurde alles gemacht und da hat jemand angebissen. CM Punk und AEW werden gemeinsame Wege gehen. Mir fehlen die Worte.
Und Nico, wie könnte man diesen Month of Punk, wie könnte man den schöner beginnen als mit einem Gedicht? Ich habe da mal was vorbereitet.
Ich bin gespannt.
Jetzt ein Memo an mich, im Background so ein bisschen so Kaminklänge, so ein bisschen Klavier einspielen. Ja. Vielleicht kommt es dem einen oder anderen ja auch bekannt vor. Look in my eyes. What do you see? I know your anger. I know your dreams. I've been everything you want to be. Like Mussolini and Kennedy. I'm the cult of personality.
Schön vorgetragen, Dennis, und auch wirklich auch mal Zeilen mit Aussage.
Ja, ja, ja.
Toll, finde ich gut.
Zu Ehren eines CM Punkus, geboren am 26.10., genau wie ich natürlich, 1978, also 1978 Jahre nach Christus. Also wir haben am gleichen Tag, er ist aber ein bisschen älter als ich. Und
nur ein bisschen.
Ein bisschen, wir sehen aber beide, glaube ich, relativ gleich fresh aus. Wir haben auch ähnlich viele Tattoos.
Und, ich würde sagen, du bist um die Augen auf jeden Fall frischer.
Ja, ich hoffe es doch. Meine Ohren sind auch nicht ganz so blumenkohlig,
ja.
Hoffe ich doch. Aber Nico, wir haben letzte Woche ja am Mittwoch Rats aufgenommen und in der Woche ist ja tatsächlich sehr, sehr viel passiert. Du hast schon richtig gesagt, auf einmal kamen die, erst waren es nur Gerüchte mittlerweile. Ich glaube, nach der AEW Dynamite-Sendung kann man zumindest das erste Gerücht mehr oder weniger bestätigen. Denn was gestern angekündigt wurde oder in der letzten Nacht angekündigt wurde, Tony Khan hat das Ganze gemacht, hat gesagt, es findet ja demnächst Rampage statt. Rampage ist quasi die zweite Show von AEW, also mittwochs AEW Dynamite und freitags wird es dann eine einstündige Show geben, AEW Rampage. Die erste Ausgabe findet am 13. August statt. Das Ganze ist in Pittsburgh, das wusste man schon. Und dann hieß es aber noch, es sollte in dieser Woche eine große Ankündigung zu einem weiteren Live-Event geben und da hat man nichts Geringeres als das United Center in Chicago angekündigt für Rampage für den 20. August. Und man hat dieser Show auch schon einen Namen gegeben. Es ist der First Dance, nachdem es ja letztes Jahr den Last Dance gab von Michael Jordan, die Dokumentation über ihn. Und ja, in der Halle, in der er Basketball gespielt hat und CM Punk, Zufälle gibt's ja manchmal, hat die Tage auch in seiner Insta-Story, es war einfach, ich weiß nicht, ob es ein weißer Bildschirm war oder ein schwarzer Bildschirm, und da lief auch nur diese Einzugsmusik, die Chicago Bulls immer benutzt haben. Also das sind schon ganz schön viele Zufälle, die da aufeinandertreffen. Also ich glaube, Nico, zu 99,9%, wenn er nicht von einem Meteoriten getroffen wird oder sowas, dann werden wir unseren guten Freund CM Punk spätestens am 20. August wiedersehen. In einem Wrestling-Ring.
Ja, alles andere wäre natürlich ein mega Letdown, ja. Wenn man sich jetzt, man freut sich, man hat hohe Erwartungen und dann passiert nichts. Das ist man von der WWE gewohnt, muss man sagen. Hier bin ich mir doch sehr sicher, ne? Auch ein Bryan Danielson bei AEW am Start. Diese Meldung ging, glaube ich, bisschen eher raus als dieses CM Punk News letzte Woche. Also zwei wirklich ganz große Publikumsmagneten. Das wird der WWE sehr, sehr wehtun und auch die Sender der USA Network und Fox, ne, denen passt das auch gar nicht so gut, ja, dass zwei so große Stars nicht bei der WWE sind zurzeit. Ja, die WWE hat Roman Reigns natürlich und einen John Cena, der Rückkehrer. Der Hype ist bei mir jetzt auch schon wieder leicht abgeflaut, ne, nach diesem Money in the Bank Auftritt am Ende des Pay-Per-Views. Das fand ich toll. Jetzt haben wir ihn gesehen bei Raw, bei SmackDown. Bin ich schon wieder raus mittlerweile. Vielleicht aber auch, weil mir AEW gerade um Weiten besser gefällt. Wie sieht's bei dir aus? Hast du die Woche reingeschaut in Monday Night Raw?
Ich habe parallel eben auch mal reingeschaut, vor allen Dingen in unsere Prognosen für 2021 und habe mal geguckt, ob es denn da eventuell auch eine CM Punk Prognose gab. Es gab, glaube ich, sogar zwei, und einmal der Michael Traub hat für 4 Sterne prognostiziert, dass CM Punk mindestens ein Match bei irgendeiner Organisation bestreiten wird. Und der Posaunen-Florian hat für 5 Sterne prognostiziert, dass im Raw vor der Weihnachtsgala CM Punk die Show eröffnet. Da sieht's jetzt tatsächlich eher schlecht für aus, aber Flori, irgendwie warst du nah dran, irgendwie aber auch ein bisschen weiter weg. Und hier, oh! Ach fuck, ich sehe gerade ein Dennis, das bin ich. Ich habe für 4,5 Sterne prognostiziert. CM Punk hat 2021 einen Auftritt / Promo bei der WWE. Also auch ich, auch meins leider knapp. Aber schauen wir mal. Nein, die John Cena-Sache, was die WWE da aktuell macht, ist natürlich eine ganz, ganz große Katastrophe. Wir werden natürlich trotzdem nachher noch einmal auch auf die SummerSlam Card gucken. Da ist ja jetzt mittlerweile auch schon das erste Match offiziell, aber auch wo ich gerade Posaunen-Florian gesagt habe, der ja auch, als er bei uns zu Gast war, hier gesagt hat, pass auf, also AEW, da habe ich mich noch nie so richtig irgendwie reingefuchst. Ich verfolge halt so ein bisschen die WWE, ich habe schon immer WWE geguckt. Da kann man nur tatsächlich jedem sagen, also es stehen jetzt wahrscheinlich eben mit dem nahenden Debüt von CM Punk und auch mit dem dann ja etwas auch für September wahrscheinlich geplanten Debüt von Daniel Bryan. Also wenn es jemals eine gute Gelegenheit gab, doch mal zu wagen und bei AEW reinzuschauen, ich glaube, dann ist jetzt wahrscheinlich der beste Zeitpunkt dafür. Und sie liefern ja wirklich aktuell jede Woche ganz, ganz tolle Sendungen ab. Ja. Was der Main Event der letzten Nacht angeht, da müssen wir wahrscheinlich gleich nochmal drüber sprechen. Aber lass uns mal mit AEW anfangen.
Wir hatten ja die letzten. Es war zumindest mit dem Sender abgestimmt, hatte ich gelesen. Ja, ne? Die haben, mussten sich erstmal die Erlaubnis einholen. Ist verständlich.
Ja, ist auch, glaube ich, besser. So, wir kommen gleich noch auf den Main Event zu sprechen. Die letzten beiden Wochen hatten wir ja das Fighter Fest, Nacht 1 und Nacht 2. Und diesmal war es dann Fight for the Fallen. Das Ganze fand statt in North Carolina. Und es war die drittmeistbesuchte Show, die AEW jemals gemacht hat. Man hatte ja damals die allererste Show in Washington. Da waren knapp 15.000 da. Und ich weiß gar nicht, ob es die zweite Woche dann war. Das war Philadelphia. Da waren 9.000 Zuschauer. Und hier in North Carolina waren jetzt, glaube ich, über 7.500 Zuschauer. Also die drittmeistbesuchte Show, die man jemals hatte. Und das ist natürlich, oder Dynamite Show, ne? Die Pay-Per-Views waren natürlich auch sehr gut besucht. Aber das war schon ganz, ganz ordentlich. Und es sollte uns ja auch eine sehr vollgepackte Card erwarten. Und es ging direkt los, Nico, mit Gänsehaut, ne? Der Entrance hier von unserem guten Freund Adam Hangman Page und der Dark Order, auch richtig schön gemacht mit so einem kleinen Videoeinspieler noch, ne? Was eigentlich auch mit so einer tiefen Stimme haben ja dann immer diese Sprecher für diese Einspieler so rum. Und da wurde mal gesagt, was ist ein wahrer Cowboy? Und der Entrance, das war schon alles wieder cool gemacht. Das war schon, mega. Das war, und das ist dann wirklich positiv gemeint, das war schon fast WWE-Niveau, weil wenn die WWE was kann, dann sind diese Trailer und Entrances und sowas, also das waren sie ja meistens wirklich sehr, sehr gut.
Ja, also Gänsehaut auf jeden Fall. Pay-per-view würdig, dieser Auftakt der Show. Und du sagst es, ne? Dieser Cowboy-Content. Und dann kommt die Dark Order und Hangman Adam Page, die kommen auch noch raus mit einheitlichen Tüchern. Cowboy-Tücher, nenne ich sie mal, ne?
Ums alles Gesicht so ein bisschen lila, ne? Alle so lila Farbnuancen, genau, gesetzt.
Also man sah zum ersten Mal, dass sie zusammengehören und posierten im Ring auch und haben toll, ganz, ganz tolles Ding. Also Gänsehaut auf jeden Fall. Aber auch die Elite hat sich nicht lumpen lassen. The Elite Squad, nämlich diesmal. Kenny Omega, Young Bucks und die Good Brothers. Auch die hatten sich was einfallen lassen, hatten so ein bisschen Basketball, Space Jam hatten sie so ein bisschen sich als Thema vorgenommen. Fand ich auch ganz amüsant, natürlich ein bisschen bisschen trashiger, muss man sagen, aber die erlauben sich ja eh alles da.
Aber wenn wir das jetzt mal vergleichen, das war ja so ein bisschen auch Product Placement natürlich, ja, ne? Die Kommentatoren haben auch gesagt, ach, und übrigens Space Jam 2, ich übrigens großer Fan von Space Jam 1, damals mit meiner kleinen Schwester im Kino geguckt, mit Michael Jordan zu seinen Hochzeiten, sehr, sehr schöner Film. Den zweiten habe ich leider noch nicht gesehen, mal gucken, ob ich das noch mache, im Kino wahrscheinlich tatsächlich nicht, sondern der wird ja relativ zeitnah dann wahrscheinlich auch irgendwie hier auf, weiß gar nicht, Disney Plus oder was da alles gibt, verfügbar sein, werde ich mir aber dann auf jeden Fall angucken. Und wenn wir das jetzt mal vergleichen, Nico, wir hatten ja auch vor einigen Wochen bei der WWE, da hat man ja auch eine Kooperation gemacht, da hat man auch einen Film quasi in so ein Match integriert. Mhm. Und wenn du das jetzt vergleichen musst, also hier so diesen Elite-Squad-Auftritt von The Elite im Vergleich zu diesem Walking Dead-Dingen, was die WWE gemacht hat.
Tag und Nacht, muss ich sagen. Da hat mir das hier um Weiten besser gefallen. Es war halt einerseits lustig, es war ein Ticken trashig. Man hat hier auch während des Matches den Basketballkorb zum Beispiel doch mal einsetzen wollen. Es hat nicht ganz funktioniert bei dieser Aktion, aber es war trotzdem okay. Ne? Es war halt dann wirklich so, es war halt ein bisschen lustig, aber das Match war halt einfach ein ernstes Match. Wohingegen die WWE das Ganze ja ziemlich versaut hat, ne? Mit den Zombies das war halt einfach nur peinlich, muss man sagen. Ja, auch wenn man sich vor Augen führt, dass sich ein The Miz in diesem Match, war glaube ich in diesem Match, sich auch noch verletzt hat und irgendwie angeschlagen ist. Man kann es nicht vergleichen. Das kriegt von mir eine glatte 1 und die WWE, das war leider vielleicht eine 5 minus.
Und
was sie da abgeliefert haben, ja.
Korrigier mich, wenn ich falsch liege, die Stipulation für dieses Match, die war ja auch nicht ganz unwesentlich, sondern die Stipulation war, sollte eben Team Hangman Page und die Dark Order gewinnen, dann kriegt Hangman Page ein Titelmatch und die Dark Order ein Tag Team Title Match. Sollten sie aber verlieren, dann kriegen beide kein Match. Dementsprechend war es natürlich für alle entsprechend wichtig. Und Hangman, der hat hier auf seine Freunde, auf die Dark Order vertraut. Und es war auch wirklich ein sehr, sehr gutes Match. Und da hat man erstmal auch gesehen, was für tolle Catcher die Dark Order hat, ne? Also John Silver, glaube ich, der auch da so ein bisschen rausstach natürlich. Also das Match knappe, also insgesamt mit Entrance und was über 30 Minuten bekommen, das Match knappe 25 Minuten an sich. Elimination Rules und auch wenn man dieses Match,
Survivor Series,
ne? Das wollte ich sagen, wenn man das Match vergleicht mit einem Survivor Series Match, da liegen ja Welten dazwischen.
Da liegen Welten zwischen, allein schon, weil die Survivor Series Matches in den letzten Jahren bei der WWE haben wirklich schlechtes Storytelling. Ne? Da gibt es nicht irgendwelche Gruppierungen, die gegeneinander antreten, so wie in diesem Falle, sondern da werden Leute zusammengewürfelt. Ja? Wollen wir uns jetzt nicht drüber aufregen. Mir hat das sehr gut gefallen hier als Opener am Ende. Musste sich Adam Page leider geschlagen geben. Er hat sehr lange noch durchgehalten gegen Kenny Omega und die Young Bucks. Ne? Es war halt wirklich 3-1, ziemlich lang. Oftmals danach aus, dass das gewesen sein sollte. Hangman Adam Page oftmals auch wieder ausgekickt. Am Ende wurde dann doch der Titelbelt, der TNT-Title-Belt, glaube ich, eingesetzt.
Es wurden unterschiedlichste. Das ist das Gute jetzt, Kenny Omega, ne, der hat so viele Gürtel. Der eine Gürtel wurde von ihm vom Referee weggenommen und dann gab es noch einen zweiten und dann letztendlich einen Belt-Schlag. Es gab den V-Trigger und dann natürlich, das ist der Move, aus dem auf amerikanischem Grund und Boden noch nie jemand ausgekickt hat. Der One-Winged Angel, das war dann tatsächlich das 1-2-3 und das bedeutet, der Number One Contender, Nico, der Adam Page vor diesem Match war, der wird erstmal kein Titelmatch kriegen und das befeuert natürlich auch so ein bisschen die Sache mit unserem guten Freund CM Punk, dass man vielleicht auch deswegen gesagt hat, wir können jetzt hier nicht irgendwie CM Punk debütieren. Das würde ja dann einen eventuellen Titelgewinn von Adam Hangman Page auch komplett in den Schatten stellen. Also Stand jetzt sieht es so aus, als würde er eben nicht bei All Out gegen Kenny Omega antreten, sondern vielleicht tatsächlich einen CM Punk. Wobei, da würde ich jetzt von dir gern wissen, wie bookt man das denn? Weil der ist ja gar nicht, der hat ja noch nie gekämpft. Der ist ja eigentlich nicht gerankt.
Er ist eigentlich nicht gerankt und die Frage ist auch, wie fit ist er? Wie hat er den Ringrost schon
abgeschüttelt? Fit wie ein Turnschuh ist er nämlich.
Fit wie ein Turnschuh, aber ist es dann nicht peinlich, wenn man ihn in so einem Match dann gewinnen lässt sofort? Ne? Also da bin ich mir auch sehr, sehr unsicher, müsste ich drüber nachdenken, wie man das bookt. Es wäre jetzt so einfach gewesen für Hangman Adam Page und die Dark Order. Page kann natürlich immer noch sagen, pass mal auf, das Ding war irgendwie dann doch unfair, du hast hier dein Title Belt eingesetzt. Das kann man immer mal wieder nochmal anführen. Ich denke, die AEW ist sich da gerade selber noch nicht so sicher. Mhm. Deswegen auch dieses Ende, wo sie sich jetzt noch überlegen, wann ist All Out?
September, 5. September.
Das ist nicht mehr lange hin, ne? Das ist entspannte. Das ist nur ein Monat, ne?
Ja.
Es ist nur noch ein Monat.
Oh, okay. Du bist ja sehr gut im Schätzen, Nico, auch.
Sehr gut, ja.
Und wenn CM Punk dann da wiederkommt am Freitag, den 20. August, wie viele Tage ist es denn dann her seit seinem letzten WWE-Auftritt damals?
Ja, lass mich mal kurz überlegen, es sind 1500 Tage.
Ja, 2763.
Boah, war dafür, dass ich, nee,
war's gar nicht. Boah. Nee, aber es war gar nicht so weit weg. Damals ja beim Royal Rumble, 26. Januar 2014, müsste das gewesen sein. Also doch eine ziemlich lange Zeit. Und,
krass, wirklich krass. Ne?
Da darf man jetzt tatsächlich gespannt sein. Ne? Wie wird, er hat schon, kommen wir gleich da noch zu, ne? Er hat ja auch in einem Interview mal gesagt gehabt, also unter anderem Darby Allin wäre jemand, mit dem er sehr gerne zusammenarbeiten möchte. Und da kommen wir sicherlich auch gleich noch drauf zu sprechen. Denn es gab schon mindestens zwei Anspielungen hier. Eben neben dieser, ne, dass man gesagt hat, pass auf, wir machen hier am 20. August ein Special in der größten Halle, die Chicago so zu bieten hat. Das würde man wahrscheinlich für eine normale Rampage-Folge nicht machen. Aber kommen wir nachher noch zu. Wir hatten dann, gucken wir, dass wir hier mal die wichtigsten Sachen auf jeden Fall machen. Wir hatten das zweite Match des Abends, das war FTA gegen Santana und Ortiz. Und da gab es eine Verletzung.
Da gab es eine Verletzung, das habe ich erst gar nicht mitbekommen. Und zwar einer von FTA. Ich meine, es wäre Cash Wheeler gewesen. Der ist dann, als er nach draußen befördert wurde, ne, ist er da irgendwie zwischen Ringseil und Apron, ist da irgendwie am Metall her geschrappt und hat sich da ziemlich einen fiesen Cut zugezogen, und zwar am Unterarm hier. Ne? Also das sah irgendwie nicht so cool aus. Kann sein, dass das Match deswegen vorzeitig ein Ende fand, man weiß es nicht. Konnten sie allerdings durchsetzen. FDA haben gewonnen gegen Santana und Ortiz. Bestimmt noch nicht vorbei hier, diese Fehde zwischen diesen verfeindeten Teams.
Genau, das Finish oder das Ende des Matches musste ein bisschen abgekürzt werden, eben aufgrund der Verletzung. Und ich glaube, damit, je nachdem, wie die Verletzung jetzt ausfällt, wahrscheinlich dann genäht worden und dann kann er in zwei Wochen wieder catchen oder sowas. Also die Fehde auf jeden Fall nicht vorbei. Vor dem Match gab's noch einen Videoeinspieler und da haben wir Hiroshi Tanahashi gesehen, einer der ganz, ganz großen von New Japan, unter anderem achtfacher World Champion in New Japan. Und er hat gesagt, hat mal so kurz durchgeguckt, hat wahrscheinlich auch mal auf seine Wikipedia-Seite geguckt und hat gesagt, Mensch, hab eigentlich schon jeden Titel gewonnen, den es hier in New Japan gibt, aber den IWGP United States Heavyweight Title, den habe ich noch nicht gewonnen. Und er sprach quasi schon eine Herausforderung aus an den späteren Sieger Lance Archer. Die beiden werden es demnächst miteinander zu tun haben. Und dann haben wir später auch noch mal John Moxley gesehen, der gesagt hat, Mensch, also seit Monaten werden hier meine E-Mails und meine MySpace-Nachrichten von euch nicht beantwortet da in Japan. Tanahashi, trau dich gegen mich anzutreten. Und das ist jetzt wohl auch ein Match, was dann eben für All Out gemutmaßt wird. Also auch
ja,
diese,
sehr cool,
diese verbotene sagen, ne? Tür zu New Japan Wrestling, die wird immer weiter aufgestoßen.
Ja, es wird auch immer, es wird einfach auch benannt, ne, dass der Terminus The Forbidden Door wird einfach oftmals einfach auch genannt, ne, das ist denen, glaube ich, auch irgendwo auch sehr wichtig, dass sie als Company auch wahrgenommen werden, die gerade diesen Deal einfach eingesackt hat mit New Japan, ne, das war ja irgendwie vor ein paar Jahren undenkbar.
Und das soll tatsächlich auch einer mit der Gründe sein, warum die nächste große Neuverpflichtung eben nach einem CM Punk, warum eben ein Daniel Bryan auch bei AEW unterschrieben hat, weil er eben, ne, das war ihm sehr wichtig, hat so eine Bucketlist, sagt man im Englischen, ne, er hat noch so eine Liste, was ich mit Top 10 Wrestlern, gegen die er noch antreten möchte, und da steht wahrscheinlich keiner drauf, der bei der WWE unter Vertrag ist, und wenn er aber bei der WWE einen Vertrag unterschreibt, dann kann er halt wieder nur gegen Baron Corbin und so weiter catchen, und das war eben dann wohl auch ein Grund, auch die Vertragsunterzeichnung ist natürlich noch nicht bestätigt, genauso wie die von CM Punk, aber es sieht alles danach aus, und dass wir ihn dann eben auch nicht nur in Anführungszeichen bei AEW, sondern eben auch bei New Japan sehen werden. Also diese Forbidden Door, das war sicherlich dann der ausschlaggebende Punkt mit, dass er gesagt hat, da komme ich doch zu AEW.
Ja, ich kann es total nachvollziehen. Ne? Ich meine, wenn es ja sein Traum ist, gegen die und die Leute nochmal anzutreten, du sagst es richtig, bei WWE bist du in diesem Knebelvertrag
drin. Er hat ja gegen jeden gekämpft, den es bei der WWE gibt. Er hat
alles durch.
Hundertfach,
genau, ja. Die Zeit ist abgelaufen. Ne? Damals WrestleMania 30, als wir beide in New Orleans waren, meine erste Mania. Das war der Höhepunkt, ne? Als er den Titel gewonnen hat. Ja, also wirklich Gänsehautmoment. Ne? Da war ja die letzten, das Triple Threat Match gegen Edge und Reigns bei WrestleMania. Ja, das war noch ganz nice.
Das war aber auch nur notgedrungen. Da war er eigentlich auch gar nicht für geplant gewesen, ne? Also das ist so ein bisschen, was seine Karriere in der WWE so ein bisschen überschreibt. Auch damals dieses WrestleMania 30-Sache, wenn ich mich noch richtig erinnere, war ja auch gar nicht geplant, sondern man wollte ihn ja eigentlich in eine Fehde hier mit den Wyatt stecken und er sollte irgendwie gegen Bray Wyatt bei WrestleMania dann kämpfen, ne? Bis die Fans eben so wirklich dann rebelliert haben, dass man ihn dann noch in das Triple Threat Match oder er hatte noch das Match dann gegen Triple H am Anfang der Show und wenn er das gewinnt, dann ist er Main-Event dabei und so weiter. Also auch das war natürlich alles nie so geplant. Dementsprechend glaube ich, er wird überrascht sein, wenn er sieht, Mensch, hier gibt's langfristiges Booking und da macht man sich tatsächlich Gedanken. Naja. Also, dann gab's die Ankündigung für AEW Rampage, also die zweite Ausgabe direkt. Die Sendungen sollen ja mehr oder weniger gleich behandelt werden, also ähnlich wie Raw und SmackDown würde es dann eben 2 Stunden mittwochs Dynamite geben und 1 Stunde freitags Rampage. Muss man mal gucken, inwieweit man das tatsächlich, weil natürlich der Mittwochabend um 20 bis 22 Uhr natürlich sehr viel höhere Einschaltquoten haben wird als der Freitagabend. Ich glaube 22 Uhr, also im Anschluss an SmackDown, wird dann immer Rampage laufen, aber zumindest hier für die ersten Wochen wird man es ordentlich pushen. Und das Spannende
bedeutet auch für uns, dass wir noch mehr Catchen gucken müssen jetzt, ne? Also das wird erst echt zum Beruf.
Langsam, naja, ne? Man muss ja auch sagen, die 1 Stunde Rampage, das sind ja ohne Werbung 40 Minuten. Ja, das soll in Zukunft, Kenny Omega hatte ich ein Interview gelesen, der wünscht sich, dass das auch so ein bisschen die Show wird, wo besonders viel Damen-Wrestling dann auch stattfindet. Also ich könnte mir vorstellen, dass man da die Highlights von Rampage, dass man die übers Wochenende dann relativ schnell mal eben so noch mit reingeguckt kriegt. Was aber das Spannende war, eben nach dieser Ankündigung für das United Center in Chicago für den 20. August war ein Backstage-Interview mit Darby Allin und Sting. Und Darby Allin sagte, naja, also bei Rampage, da wird er natürlich auch dabei sein. Und AEW, da sind sowieso die Besten und die Größten und die Tollsten. Und das würde ihn nicht stören. Sie sollen sich alle beweisen, selbst wenn die Leute von sich selber sagen, sie wären the best in the world. Und also da kenne ich tatsächlich nur 2 Leute, die das von sich selber behaupten. Das ist Shane McMahon und CM Punk.
Ach du Scheiße, stimmt. Shane und Mac.
Erinnerst du dich an die Storyline noch? Oh
Gott, wie war das denn nochmal? Ging's da um den Trophäe etwa sogar?
Ja, Richtung letztes Jahr WrestleMania war das. Oder war das dieses Jahr WrestleMania, wo Shane McMahon die ganze Zeit immer sich als Best in the World bezeichnet hat. Und nicht, dass sie aus Versehen ihn verpflichtet haben.
Auch das wäre eine Ansage auf jeden Fall.
Aber
ne?
Auch,
fände ich auch. Und Vince McMahon wird einen Schlaganfall kriegen wahrscheinlich.
Wie lustig das wäre. Also Darby Allin hat auf jeden Fall hier schon mal was gedroppt. Also früher oder später werden wir diese Fehde natürlich sehen. Aber wenn ich Tony Khan wäre, dann würde ich auf jeden Fall den ganzen Hype am Anfang mitnehmen und würde ihn tatsächlich, wie man das denn bookt, das müssen die sich überlegen, die werden dafür bezahlt, würde ihn tatsächlich gegen Kenny Omega stellen. Das Ganze findet ja in Chicago statt. Und da kannst du immer noch später irgendwie ein Tag-Team mit Darby Allin machen, wenn so dieser große Hype so ein bisschen abgeflacht ist und dann eben auch Daniel Bryan da ist. Aber sind wir mal gespannt. Dann hatten wir das Match Lance Archer gegen Hikuleo und ganze 8 Minuten Lance Archer konnte sich durchsetzen, also den IWGP United States Heavyweight Title verteidigen und damit hat er es also mit Tanahashi, ich glaube in 2 Wochen oder sowas ist das, 14. August oder so, hat New Japan ein Event in Los Angeles, da wird das Match stattfinden und mal gucken, also sollte Lance Archer da seinen Titel verlieren, dann könnte man tatsächlich Tanahashi gegen Jon Moxley bei All Out machen, eben um diesen Titel vielleicht noch mit Involvement von mehr Leuten dann aus New Japan mal gucken. Oh, auch ganz lustig, diese Moxley-Promo, wo er sagte, er war am Flughafen oder sowas und guckte auf den Monitor und wundert sich auf einmal, als wären doch die Olympischen Spiele in Tokio und sagte hier, Mensch, die Wasserpolo-Teams aus Frankreich und aus Irland und was weiß ich, die können nach Tokio fliegen, aber ich darf nicht einreisen und sowas. Also auch das war wieder eine legendäre Jon Moxley-Promo. Sehr, sehr gut. Six-Man Tag Team Match, Christian Cage und Jurassic Express hatten es mit Angelico und Private Party zu tun. Danach war das eigentlich Spannende, denn da kam The Blade nochmal, ja, maskiert kann man schon fast sagen. Hat er hier mit den Knuckles, mit dem Schlagring, hat er Christian nochmal eine verpasst. Und ich meine, das Match wäre auch direkt schon für nächste Woche angekündigt worden.
Das kann ich dir nicht genau sagen, würde aber Sinn machen.
Ja.
Eine Sache haben wir vergessen. Es gab kurz zuvor noch mal ein kleines Segment mit unserem Freund Malakai Black, ne, der auch weiterhin sehr stark dargestellt wird bei unseren Freunden von AEW.
Das so lustig Backstage, wie über den Leuten, über Tony Khan stand Tony, dann Coach und dann EVP. Also schon ein bisschen witzig abgemacht, ja.
Auf jeden Fall, Cody Rhodes hat erstmal schön einen Kick abgekriegt, wurde dann auf die Entrance Ramp geschleppt, oder sie beiden schleppten sich dorthin und wurde da erneut niedergestreckt vom ehemaligen Aleister Black. Auch Leute, die Cody zu Hilfe kamen, wurden, ich glaube zumindest einer hat nochmal den Black Mass einstecken müssen, ein maskierter Zeitgenosse. Gefällt mir ganz gut, er wird sehr stark dargestellt. Nächste Woche oder in 2 Wochen treffen die beiden aufeinander.
Ich glaube, in zwei Wochen.
Match, ich glaube auch in 2 Wochen. Und da Cody dann nachher, glaube ich, erstmal rausgeschrieben wird, meine ich gelesen zu haben, weil er andere Verpflichtungen hat, gehen wir natürlich alle davon aus, dass Malakai Black ihn besiegen wird.
Ich denke mal, sein
gucken,
erstes
was man
Match.
Danach, was man danach mit ihm vorhat, ne? Wo, in welche Richtung will man ihn booken? Also sehr viele, viele gute Leute, viele Leute aus der WWE, natürlich auch ein Andrade, der hier am Start ist, der jetzt übrigens Chavo Guerrero dabei hat als sein Sprachrohr, anstatt Vicky Guerrero, finde ich auch übrigens besser.
Chavo finde ich großartig,
ja. Ja, cooler Typ auf jeden Fall, cooler Typ.
Also viele, viele Leute mit Potenzial. Kein Jahr gealtert, ne? Und er ist am gealtert. Ja. Ist am Mikrofon ist er einfach so gut. Wer mich aber diese Woche auch wieder enttäuscht hat, das ist tatsächlich Andrade selber. Also also in den Interviews ist er einfach so schwach, er kann sich nicht die einfachsten Sätze irgendwie auf Englisch merken. Also entweder muss er immer auf, da muss man es machen hier mit Penta, ne? Penta says. Ja. Da, also entweder muss er immer nur Spanisch sprechen und er hat dann eben hier Chavo dabei, aber immer dieses, ich probiere mir mal 3 Sätze auf Englisch zu merken, kann aber nur einen und wechselt dann wieder. Das finde ich tatsächlich. Oder er muss gar nicht sprechen. Ne? Lass ihn einfach dann geile Ringleistung zeigen, aber von ihm bin ich tatsächlich noch so ein bisschen underwhelmed. Der muss mich tatsächlich noch überzeugen. Das hat Malakai Black auf jeden Fall schon geschafft. Und das zeigt jetzt auch mal, was wir hier mittlerweile für eine Qualität auch in dieser, ich nenne es jetzt einfach mal Midcard haben, ne? Um diesen tendenziell so um diesen TNT-Teil. Du hast einen Miro, du hast einen Malakai Black, du hast einen Andrade, also du hast einen Darby Allen und so weiter und so weiter. Also du hast mittlerweile einen Roster, hat
3
AEW aufgebaut.
Hast du gerade genannt.
Ja. Aber das sind ja alles WWEler, wo wir schon damals zu WWE-Zeiten gesagt haben. Also die werden nicht mal annähernd in ihrem Potenzial da ausgereizt. Ne? Ja, und von daher finde ich das gar nicht schlimm. Also wenn man so machen würde wie damals bei TNA, die einfach so bei die Leute geholt haben aus der WWE, die in der WWE, die hatten jetzt so einen Baron Corbin, der in der WWE schon viel zu hoch gepusht ist, das wäre einer wieder für TNA, den würde AEW aber niemals holen. Ne? AEW holt die clevererweise, auch da muss man natürlich aufpassen, dass es nicht irgendwann nur noch alte WWEler sind, aber da holt man die aufstrebenden Talente, auch so einen Keith Lee. Das wäre auch jemand, den würde AEW sicherlich auch mit Kusshand nehmen, ne? Aber eben ein Baron Ganz Corbin sicher. Oder auch, ich glaube, auch ein Braun Strowman und sowas. Ne? Also solche Leute dann glücklicherweise nicht. Thunder Rosa gegen Julia Hart. Thunder Rosa hat man jetzt ja offiziell unter Vertrag genommen. Sie war ja bisher bei NWA unter Vertrag. Da hat man sie freigekauft, ist also jetzt Fulltime hier bei AEW und die Kommentatoren geben nun die Matchcard für die kommende Woche durch. Neben den bereits bestätigten Matches zwischen Cody Rhodes und Malakai Black sowie Miro und Lee Johnson wird nur noch ein Match zwischen Christian Cage und The Blade bestätigt, sowie ein NWA Women's Championship Title Eliminator zwischen Layla Hirsch und The Bunny. Also tatsächlich wohl nächste Woche schon Cody Rhodes gegen Malakai Black.
Das
also
ist spannend,
Es geht Schlag auf Schlag. Also wenn man ja bei Raw und bei SmackDown immer nur denkt, so alter Vater, wann ist denn endlich der nächste Pay-Per-View, ist tatsächlich aktuell jede Dynamite-Sendung ist quasi wie so ein kleiner Pay-Per-View, ne?
Ja, man hat jede Woche irgendwie zumindest ein Special, ja, wo man sich wirklich darauf freut, was es noch nie gab, zum Beispiel, ne? Auch toll jetzt hier am Ende das Match, ohne jetzt die Matchart zu werten, ne? Also ohne die Matchart zu werten. Es ist natürlich toll, dass man diese Storyline hat, MJF und Chris Jericho. Und Chris Jericho muss Aufgaben erfüllen, beziehungsweise 4 Matches abliefern und gewinnen, die unter Stipulations stattfinden, die MJF wählt. Erst dann darf er gegen MJF antreten. Und das ist natürlich cool. Ne? Letzte Woche hat er, oder war es vorletzte Woche? Ich glaube, es war letzte Woche, vorletzte Woche gegen Chairman John Spears ein Match bestritten, gewonnen. Und
letzte
diese Woche,
oder?
War es doch letzte Woche?
Ich meine, ja, weil am Ende kam ja dann
Nick Gage
raus. Ja.
Hast du vollkommen recht. Ja, Nick Gage, wer kennt ihn nicht? Ein alter Deathmatch-King. Ich habe ihn damals bei Combat Zone Wrestling im Tournament of Death schon oftmals gesehen und mit Gänsehaut beobachtet. Zwischendurch musste ich auch mal weggucken, muss ich sagen. Also wirklich harter Tobak. Es wurden noch einige Videos eingespielt im Vorfeld während der Dynamite-Sendung. Also wirklich, es ist Geschmackssache, ne? Diese Deathmatch-Geschichte ist Geschmackssache. Da fragt man sich, warum tut man sich das an? Wie viel Blut kann ein Mensch verlieren? Und es ist ja auch teilweise lebensgefährlich. Ja, Nick Cage, er war ja auch mal für 8 Minuten tot, haben sie, glaube ich,
das
auch
ist heftig, ja.
gesagt. Und ich meine, mich zu erinnern, ein Tournament of Death Pay-Per-View gesehen zu haben, in dem er im Finale durch so viele Light-Tubes gefallen ist, dass er sich die Hauptschlagader unterm Arm so aufgerissen hat und er wurde da abtransportiert. Ein Helikopter hat ihn dort abgeholt. Ja, krasser Tobak. Er sieht selbst auch irgendwie danach aus, als hätte er schon einige Deathmatches bestritten. Dieser Nick Gage, auf jeden Fall hatte er es mit Chris Jericho zu tun in diesem Main-Event. Es war ein No-Rules-Match, Dennis. Und ich weiß, du bist kein großer Freund von so blutigen Geschichten. Wie hat dir dieses Match denn gefallen?
Wir müssen es, glaube ich, noch einmal für alle Leute erklären, die vielleicht aufgrund dieser CM Punk-Sache heute auch zum ersten Mal seit längerer Zeit wieder reinhören. Es gibt die eigentliche Fehde ist zwischen Chris Jericho und MJF. Und MJF hat gesagt, na ja, wenn du gegen mich antreten möchtest, dann musst du erstmal damals ähnlich wie Herkules, ne, vier Aufgaben erledigen. Und als fünfte, wenn du die 4 Aufgaben wirklich schaffen solltest, dann darfst du gegen mich antreten. Das erste hast du schon richtig gesagt, das war letzte Woche gegen Sean Spears, den Chairman. Schon die Stipulation war, Sean Spears darf einen Stuhl benutzen, Chris Jericho nicht. Chris Jericho konnte das Match natürlich gewinnen. Dann wurde letzte Woche dann nach dem Match angekündigt, ich hab's auf nächste Woche, No Holds Barred oder No Rules gegen Nick Gage. Und das fand diese Woche statt. Und du hast es schon richtig gesagt, ich konnte da tatsächlich nicht überall hingucken. Der ist bekannt auch für diesen Pizzaschneider. Ihr kennt ihn, diesen Pizzaroller, ne? Und da dachte ich schon so, okay, hat ihm auch direkt am Anfang einmal, hat Chris Jericho einmal so am Oberarm, der war ja auch direkt am Bluten. Und ich kann auch kein Blut sehen.
Das war also auf jeden Fall ein Blade-Job. Also am Anfang so die ersten 3-4 Wunden waren meiner Meinung nach zu krass gebladet. Auch nach so einem Punch irgendwie. Dachte ich, okay, das ist aber Altherren-Style, was ihr da macht. Aber
es kam noch. Genau. Es gab dann tatsächlich diese Light-Tubes, also diese Leuchtstoffröhren, die man tatsächlich so vom Backyard-Wrestling kennt. Und am Ende wurde auch noch eine Glasplatte eingesetzt. Es gab einen Frankensteiner von Chris Jericho mit Nick Gage, der dann durch die Glasplatte fiel. Also das war schon harter Tobak und der arme Chris Jericho, unter anderem wurde auch eben diese Light Tube, Nick Gage hat so eine Light Tube quasi zerbrochen und das ist ähnlich wie wenn ihr so eine Bierflasche, müsst ihr euch vorstellen, so eine Bierflasche am Bordstein kaputt haut und ist hier vorne natürlich mega spitz und das hat er auch zweimal mit einer Light Tube gemacht und hat dann richtig so bei, ihr hört hoffentlich das Klopfen, so bei Chris Jericho auf den Kopf damit, so vorne auf die Stirn. Es gibt auf Instagram, hast du das schon gesehen? Das Foto, was Chris Jericho gepostet hat?
Ja, ich hab's gesehen.
Alter Falter, also dass er das gemacht hat, Chris Jericho, und ich muss ganz ehrlich sagen, also das kann man, so ein Match kann man mal machen. Ich hätte es, wenn, dann bei einem Pay-Per-View tatsächlich gemacht, weil hier im Zweifelsfall auch mal irgendwie Frauen und Kinder zuschauen. Nichts gegen Frauen und Kinder, gibt sicherlich auch Frauen und Kinder, die das ganz, ganz toll finden, aber tendenziell muss man da halt immer ein bisschen aufpassen. Wir haben schon öfter drüber gesprochen, AEW, die letzten Wochen und Monate fand ich immer schon ein bisschen, ab jetzt hier in dem Cash-Wheeler-Match, in dem Tag-Team-Match, da war es unbewusst, ne, da war es nicht gewollt, aber dass man tatsächlich nicht so irgendwie dazu, daher kommt ja auch dieser Name Blood and Guts, ne, das war wohl mal der Ausspruch, den Vince McMahon bei einem Conference Call gemacht hat gegenüber den Analysten, wo er gesagt hat, naja, AEW, die machen Blood and Guts und wir machen hier Family Entertainment. Also da muss man schon ein bisschen aufpassen, auch mit den Sponsoren und so weiter. Also ich hoffe, dass man das jetzt hier nicht regelmäßig alle 2 Wochen irgendwie sowas macht.
Nein. Also ich war auch sehr verwundert, dass man das jetzt wirklich so. Ich habe gedacht, okay, es wird ein hartes No-Rules-Match, aber dass die wirklich Light-Tubes und Glas einsetzen, habe ich so nicht mit gerechnet. Es wäre wohl, wie am Anfang der Sendung schon gesagt, mit dem Sender abgesprochen worden. Ne? Dürfen wir das machen? Die haben gesagt, okay, könnt ihr machen, dann haben sie es gemacht. Ja. Und es war auch nicht Chris Jericho, der angetreten ist. Es war der Painmaker.
Der Painmaker. Aber auch das war geil. Ich glaube,
es war toll. Das mega peinliches Gimmick halt, irgendwie ganz schlecht hat er sich wieder angemalert im Gesicht, so mit roten Augen, hat er sich so reingestochen aus Versehen, was wahrscheinlich, ne? Aber insgesamt war es schon geil.
Ja, also das gefiel mir doch durchaus und das Match, ja. Ich bin froh, dass mehr oder weniger beide es überlebt haben und es gab natürlich dann auch noch eine Ankündigung nach dem Match und das war dann die zweite CM Punk Anspielung, denn MJF, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, Nico, MJF hat die ersten 2 Zeilen quasi der legendären CM Punk Pipebomb zitiert, denn damals war es so, als er die Pipebomb startete, da hatte er gerade schon Cena vermöbelt und schon Cena lag im Ring durch so einen Tisch geprügelt und dann sagte er auch, naja, wie schön Stimme das gefällt, dass du da jetzt so am Ende liegst und MJF hat quasi frei diese ersten zwei Zeilen dieser Pipebomb dann, weil es ja auch sehr gut passt in dem Fall auf Chris Jericho, hat er das hier auch mehr oder weniger dann frei zitiert. Das war schon ganz witzig, habe ich in dem Moment natürlich auch nicht gemerkt, habe ich nachgelesen, aber dann wurde angekündigt, was denn die dritte Challenge wohl für Chris Jericho sein wird und zwischenzeitlich, als dieses Match lief, habe ich auch so gedacht, denkst du, alter Falter, wo soll das denn noch hingehen? Ich sag, wenn, und dann ist das fünfte, das Match gegen MJF, das ist dann ein normales Wrestling-Match oder sowas. Also, was wir auf jeden Fall wissen, weil Deathmatch-mäßig hätte man das jetzt nicht mehr steigern können. Es geht in eine andere Richtung. Und es gab eine Rückblende damals, als Chris Jericho und MJF ein Interview hatten. Ich glaube, November 2019 war das. Also schon sehr lange her. Und da hat Chris Jericho MJF erzählt, dass er damals mit Juventud bei WCW ein Match hatte. Und seine Eltern, also MJFs Eltern, wo damals davon diesem Match so begeistert waren, dass sie den kleinen MJF gezeugt haben im Nachgang. Und daran hat MJF sich dann tatsächlich jetzt erinnert und hat gesagt, pass auf, die Stipulation für nächste Woche ist, du kannst das Match nur durch eine Aktion vom dritten Ringseil gewinnen und dein Gegner wird Juventud Guerrera sein. Also das Match werden wir nächste Woche sehen. Ich guck mal parallel nach, wann der gute Juventud sein letztes Match hatte.
Ich wollte gerade sagen, wie alt mag er jetzt sein, ne? Juvi, wie alt mag er jetzt sein? Also
ist wahrscheinlich kein Jahr gealtert. 74er Jahrgang, also 46 ist er.
Okay. Also ist er jünger als Jericho?
Ja.
Er ist jünger als Jericho. Jericho ist ja 50 jetzt, ne?
Ja. Guck mal eben hier bei Matches. Och, er kämpft immer noch. Er kämpft immer noch.
Okay, also nicht so einen aus dem Ruhestand holen. Gut, es wird natürlich jetzt kein übertrieben technisches Match werden, der beiden in die Jahre gekommenen Menschen, aber es ist auch eine nette Geschichte, die hier erzählt wird, ne? Und auch, dass Jericho das Ding ist, nur gewinnen kann mit einem Top-Rope-Move. Finde ich bei AEW, ich kaufe das ab, ne? Wenn das jetzt so eine Stipulation bei Extreme Rules in der WWE wäre, du darfst nur mit einem Top-Rope-Move gewinnen, dann würde ich mit den Augen durch die Augen drehen. Hier macht das irgendwie alles Sinn.
Ja, also ich bin gespannt. Es gab das Gerücht, dass er vielleicht mit einer Shooting Star Press das Ganze gewinnt. Sind wir mal überrascht. Und es gab auch schon ein Gerücht gelesen für den finalen Gegner. Denn da wurde unter anderem gemunkelt, dass vielleicht ein Lance Storm der Gegner sein könnte. Denn die beiden haben damals auch ihr allererstes Match gegeneinander bestritten. Und sie haben sich auch damals das Wort gegeben, dass auch ihr letztes Match gegeneinander sein wird. Und damit könnte ja hier tatsächlich MJF vielleicht ganz gut argumentieren. So nach dem Motto, pass auf, der Mann, der dich jetzt in Rente schickt, das ist Lance Storm. Ich weiß tatsächlich nicht, wie das aktuell mit der Einreise von Kanada aus ist, aber im Zweifelsfall hat Tony Khan sicherlich da ein bisschen Geld und sorgt dafür, dass Lance Storm dann 2 Wochen in Quarantäne gehen kann, dass er da nicht verhungert oder verdurstet. Aber warten wir mal ab. Nächste Woche Juventud Guerrera. Ich bin sehr gespannt. Also gucken, wie viel Lucha da noch drin ist. Also ich muss sagen, diese Dynamite-Folge hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das Match, wie gesagt, das sechste Match, also wer sowas mag, der wird, also Kutzi hat sich zum Beispiel schon wochenlang jetzt darauf gefreut und hat das Match sehr, sehr, sehr gefeiert. Aber auch er dachte so, alter Falter, jetzt komm hier tatsächlich Leuchtstoffröhren und sowas. Und wer sagt, oh, das ist mir aber alles ein bisschen zu hart. Ich glaube, der findet mit den anderen, wie lang ging das Match? 12 Minuten. Ich glaube, der findet mit den anderen 1:45. Auch da beste Unterhaltung. Nico, wie mal jetzt die Überleitung von beste Unterhaltung
jetzt auf ist es vorbei mit
WWE. Der Unterhaltung. Ja, mit, da ist es auf jeden Fall mit vorbei. Wir haben 2 Rückkehrer. Wir haben John Cena, der bei SmackDown quasi, also ist bei Raw, er ist beim Pay-Per-View zurückgekommen, hatte einen Auftritt bei Raw und dann eben jetzt bei SmackDown hat Roman Reigns den Head of the Table herausgefordert. Der hat aber die Herausforderung von John Cena abgelehnt und dann die Herausforderung von jemand anderem angenommen.
Ganz genau, da war ich überrascht, dass ich einen Bericht gelesen habe. Ich habe die Sendung natürlich nicht gesehen, denn nach der John Cena-Promo am Anfang kam Finn Balor zurück ins Main-Roster. Ne? Der ist lange Zeit, gut, so lange war es gar nicht, aber einige Zeit bei NXT unterwegs war, auch dort den Champion-Gürtel gehalten hat. Der hat ein Match gegen Sami Zayn, welches er gewonnen hat und am Ende der Show kam er erneut raus, als Roman Reigns und Paul Heyman im Ring standen, hat eine Herausforderung ausgesprochen und sie wurde angenommen. Sie wurde angenommen von Paul Heyman und Roman Reigns, somit vorerst augenscheinlich das Match Finn Balor gegen Roman Reigns beim SummerSlam.
Ja, es wurde nicht gesagt, dass es beim SummerSlam ist. Also es läuft natürlich dann darauf hinaus, wobei wir auch nicht mehr so viel Zeit zum SummerSlam haben. Lustigerweise, wer vorhin zugehört hat, das mögliche CM Punk-Debüt ja am Freitag, den 20. August. Der SummerSlam am Samstag, den 21. August.
Oh,
also ja. AEW würde hier tatsächlich auch der WWE so einiges an Spotlight wahrscheinlich stehlen. Und da würden wir jetzt tatsächlich mal sehen, wie viele Hardcore-Wrestling-Fans es gibt. Denn der SummerSlam in Las Vegas findet eher statt. Der ist schon sehr, sehr gut verkauft. Über 40.000 Tickets hat die WWE verkauft. Und Las Vegas, wo das Ganze stattfindet, ist jetzt nicht bekannt dafür, dass es vor Ort viele Wrestling-Fans gibt. Aber natürlich, man ist relativ schnell von der gesamten Westküste da. Also von Los Angeles zum Beispiel. 2,5-3 Stunden mit dem Auto ist man in Vegas. Das heißt, da 40.000, den Tag vorher würde AEW gerne, naja, 18, 20, maximal 22.000 Karten für Chicago verkaufen. Also da wird, glaube ich, an diesem Wochenende wird jeder, der irgendwie Wrestling-Fan ist, sei es WWE,
und
sei es
NXT AEW, am Sonntag.
Ganz genau, der wird irgendwo unterwegs sein. Und ich könnte mir aber sogar vorstellen, dass der eine oder andere dann sagt so, ja, pass auf, dann mache ich doch freitags Rampage, samstags Vegas und dann gucke ich mir sonntags in Vegas auch noch, das ist gar nicht, NXT ist wahrscheinlich gar nicht in Vegas, ne? Das wird dann
das
wieder in Florida wahrscheinlich sein. Aber guck, ich könnte mir vorstellen, dass es da auch eine gibt, die sich beides anschauen. Edge gegen Seth Rollins, auch das wird weiter angefeuert. Auch das Match werden wir ja ziemlich sicher dann beim SummerSlam auch sehen. Offiziell ist das natürlich noch nicht. Und das, worauf ich eigentlich hinaus wollte, genau, Finn Balor gegen Roman Reigns, da haben wir ja jetzt auch gar nicht mehr so viele Wochen, ne? Wenn ich jetzt hier meinen Kalender aufmache, morgen SmackDown, das ist der 30. Juli, und dann haben wir noch 1, 2, 3 Wochen. Also, ich bin gespannt, wie, oder ob vielleicht John Cena, der ist ja auch gut im Quatschen, vielleicht quatscht er hier irgendwie, aber ich könnte mir auch nicht, hier den alten, also den jüngeren John Cena, der hätte ich gesagt, vielleicht macht man noch mal so ein Number One Contender Match, und dass Finn Balor noch mal aus Stolz seinen Number One Spot aufs Spiel setzt gegen John Cena. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir ein John Cena Match noch mal bei SmackDown vorher sehen werden. Also von daher bin ich da tatsächlich so ein bisschen medium gespannt, wie man das jetzt löst.
Ich weiß auch gar nicht, ich hätte es gar nicht so gemacht. Also von mir aus hätte ein Roman Reigns dann nächste Woche irgendwie auch die Herausforderung annehmen können, und ein Finn Balor hätte man sich aufsparen können. Den hätte man als, wir gehen alle davon aus, dass Reigns gegen Cena gewinnt, sage ich jetzt mal so, hätte man zum Beispiel einen weiteren ernstzunehmenden Gegner für nach dem SummerSlam. Ja. Also das finde ich ein bisschen schade, dass man ihn jetzt hier verheizt.
Vielleicht macht man aber auch ja irgendwie so eine Art Vertragsunterzeichnung, und dann gibt's Chaos, das Licht geht aus oder was weiß ich, John Cena greift an und John Cena unterschreibt den Vertrag, ne? Irgendwie sowas.
Das wäre doch schon ein Heel-Move, ne? Das wäre ein Heel-Move.
Ja, ich hätte das mit Finn Balor nicht gemacht. Ich bin gespannt, worauf sie da hinaus wollen. Vielleicht gibt's auch noch mal irgendwie jetzt ein Tag-Team, John Cena und ist mir der Name gerade entfallen.
Finn Balor.
Irgendwie gegen die Usos, und Finn Balor verletzt sich in Anführungszeichen oder, und da muss John Cena einspringen. Also ich bin sehr gespannt, in welche Richtung man da tatsächlich geht.
Eine Storyline, die mich total beeindruckt und auch berührt, ist die Storyline um Baron Corbin. Ne? Wir haben ihn vorhin schon mal angesprochen, als eine Person, die wahrscheinlich in naher Zukunft nicht bei AEW unter Vertrag genommen wird. Baron Corbin, der als Lone Wolf damals bei NXT am Start war, hat uns nie so begeistert, dann ins Main-Roster aufstieg, hat uns immer noch nicht so sehr begeistert, dann irgendwann zu King Corbin wurde. Mhm. Auch das war eher grenzwertig. Jetzt hat er die Krone verloren. Ja, er hat seine Kreditkarte wurde ihm geklaut. Oh. Er muss sich wieder die Haare wachsen lassen jetzt irgendwie, ne? Und dann hat er irgendwie Backstage auch noch ein Geschoss abbekommen in die Weichteile von Shotzi Blackheart. Ich glaube sogar zweimal. Mm. Und der Mann wird erniedrigt.
Woche ist das für nicht Woche. Schon Mobbing?
Ich meine, das wäre schon Mobbing, ja.
Also ist das denn aus dieser Be a Star-Kampagne geworden?
Das ist doch schon lange, das ist doch schon Be a Bully, heißt es heutzutage.
Be a Bully, ja.
jetzt meine Frage an dich, ernstzunehmende Frage, Dennis. Baron Corbin am Ende, das war eine Aussage, aber meine Frage, was hat man mit dieser Storyline vor?
Es soll wahrscheinlich ein Babyface-Turn sein, ne? Also er soll einem ja dann irgendwie auch leid tun. Also ich finde das furchtbar. Also Baron Corbin auf meinem TV, also die Storyline an sich ist ja nicht schlecht. Mit Sami Zayn hätte ich sowas halt gern gesehen. Ne? Pass auf.
Dem nimmt man das ab, Herrn.
Die Storyline. Er möchte diese Dokumentation machen, und dann findet er irgendwie hier, war ja auch damals mit Jake Paul? Was, Jake Paul?
Sind ja, zwei
Jake
Brüder.
Paul. Jake Paul, und Jake Paul sagt ihm, pass auf, Sami, ich habe hier einen Produzenten, du musst mir 1 Million Dollar bei PayPal schicken, aber per PayPal an Freunde, damit keine Gebühren anfallen. Und dann hätte man irgendwie das so machen können. Und dann, ja, der meldet sich nicht mehr und die Dokumentation gibt's jetzt auch nicht und er ist irgendwie pleite. Also das hätte man ja, und Sami Zayn ist halt auch ein 1000-mal besserer Wrestler und ein 10.000-mal besserer Schauspieler wahrscheinlich auch als Baron Corbin. Also die Storyline an sich ist nicht schlecht, aber warum man jetzt probiert, also Baron Corbin, der ist bei mir für immer unten durch.
Das wird nichts mehr mit dem, ja?
Es wird nichts mehr.
Es ist peinlich.
Das ist auf jeden Fall ein bisschen peinlich. Wir haben bei Raw, nachdem letzte Woche ja der Money in the Bank Koffer eingecashed wurde, haben wir eine neue Championess. Es ist Nikki Ash, almost a Superhero. Und das ist auch das erste Match, was feststeht, offiziell für den SummerSlam, denn es wird ein Triple Threat Match geben für den Raw Damen-Titel Nikki Ash gegen Rhea Ripley gegen Charlotte Flair.
Ja, mega lame. Charlotte Flair gegen Rhea Ripley. Die Geschichte ist jetzt mittlerweile durch, haben wir zu Genüge gesehen. Ich meine, es hätte auch ein Triple Threat Match gegeben zwischen Rhea Ripley, Asuka und Charlotte Flair, wenn ich mich nicht alles täuscht, vor geraumer Zeit. Jetzt ein erneutes Triple Threat mit Nikki Cross. Nikki almost a Superhero. Überhaupt keinen Bock drauf. Das Schlimme kam dann noch, meiner Meinung nach. Der Main Event war dann ein Match zwischen Charlotte Flair und dem Women's Champion Nikki Ash, und Charlotte Flair konnte gewinnen. Ja. Charlotte Flair konnte gewinnen nach einer Viertelstunde und danach wurde beschlossen, dass die beiden nächste Woche noch einmal aufeinander treten. Mhm. Also wie kann man denn dann nur, es wird immer so traurig, man setzt ein Match fest, ja, und man zeigt einem vorher schon alles in allen möglichen, ja, Kombinationen. Das heißt, wir können nicht mehr überrascht werden. Wir werden alles zuvor jetzt schon sehen, wenn man den Raw guckt, was ich zum Glück nicht mehr so oft mache, deswegen funktioniert so ein Pay-Per-View meistens noch bei mir. Also ganz, ganz blödes Booking wieder. Von Becky Lynch gerade auch keine Spur, auch da hatte ich gelesen. Auch
da habe ich gelesen, das ist wohl, also ich habe noch vor 2-3 Wochen gesagt, ich sag, also man wäre ja verrückt, wenn man sie nicht Richtung SummerSlam debütiert, aber das scheint tatsächlich nicht der Plan zu sein.
Oder man lässt sie bei SmackDown debütieren. Das hatte ich auch irgendwo in den Dirt Sheets gelesen. Aber die Zeit wird mittlerweile knapp. Also finde ich sehr, sehr schade. Man hat irgendwie den Hype jetzt schon wieder. Man hat diesen Impact verpasst. Ne? Also auch diese, ich sag mal, diese Freude, dass die Fans wieder da sind. Ne? Den letzten Pay-per-View Money in the Bank, den habe ich mit Freuden geguckt und habe, glaube ich, letzte Woche noch gesagt oder vorletzte Woche. Ich habe mein Zeitgefühl verloren bei so viel Catchen. Auf jeden Fall sagte ich, dass mir das Spaß gemacht hat, die Fans wieder zu sehen und ja, John Cena selbst am Ende, ne, so endlich mal wieder ein Moment. Und selbst die Raw-Sendung nach dem SummerSlam, nach Money in the Bank, schwächelte ja schon. Ne? Das einzig Gute dabei war, dass was passierte mit dem Cash-In und dass Fans in der Halle waren, ja. Aber Karrion Kross da jetzt auftreten zu lassen, der erneut aufgetreten ist hier bei Raw, sollte eigentlich gegen Jeff Hardy antreten, der an Corona erkrankt ist. Er sollte übrigens auch erneut verlieren, Karrion Kross, absolut lächerlich. Das sind alles so Entscheidungen, da kann ich nur mit dem Kopf schütteln. Karrion Kross wird seinen NXT-Titel gegen Samoa Joe beim kommenden NXT-Takeover verteidigen. Warum muss ich ihn jetzt hier schlecht darstellen? Er hat Glück gehabt, dass Jeff Hardy Corona hat, denn er konnte jetzt hier gegen Keith Lee gewinnen. Aber das sind alles so Geschichten, die mich gerade ein bisschen ärgern.
Genau, zweite Niederlage dementsprechend für Keith Lee, und der hat auf Twitter dann geschrieben, also es wäre jetzt die Zeit, also in den nächsten 1-2 Wochen möchte er seinen Fans wahrscheinlich dann eben auch via Twitter mal mitteilen, was die letzten Wochen, was die letzten Monate los war. Ich glaube, er ist auch einfach höchst unzufrieden. Dann bringt man ihn hier zurück, verliert er erst gegen Bobby Lashley, jetzt verliert er gegen Karrion Kross, also wirklich kein Impact, auch beim zweiten Anlauf. Also mal gespannt, was er dann von sich zu hören geben hat. Täte.
Er war doch in diesem Rumble-Match, wurde doch so gut dargestellt. Ja, da, war ja, das das Rumble-Match oder auch beim Survivor Series-Match?
Ja.
Ne? Da hat man doch irgendwie gesagt,
er hatte
okay,
einen echt guten Start, und es war ja schon damals auch das Gerücht, dass man ihn auch Richtung WrestleMania, dass er entweder um den Titel kämpft oder da in einem Triple Threat oder sowas mit dabei wäre. Aber irgendwo gab es da wohl einen Punkt, wo das Ganze dann geändert wurde. Wo die Pläne sich anscheinend noch nicht geändert haben, das ist Richtung Tag-Team-Titel-Match. Richtung SummerSlam, da soll es weiter in der Plan sein. Ormus und AJ Styles Styles sollen ihre Tag Team Titel wohl verteidigen gegen Matt Riddle und Randy Orton Team RK Bro. Und Randy Orton, den haben wir jetzt viele Wochen nicht gesehen. Diese Woche wurde bei Monday Night Raw der Scooter zerstört, den Matt Riddle eigentlich extra hier für Randy quasi reserviert hatte. Nächste Woche, Nico, soll Randy Orton wohl aber wieder zurückkommen. Und dann haben wir hier noch 3 Wochen schönen Aufbau. Also auf das Match freue ich mich. Ich glaube, da wird das Publikum auch sehr viel Spaß haben.
Ja, bin ich bei dir, RK-Bro, man mag es nicht glauben, aber die funktionieren für mich. Besonders, wenn man sich mal vorstellt, dass die beiden irgendwann auch mal gegeneinander fäden, ne? In einem halben Jahr oder was von mir aus. Ne? Das macht dann durchaus Sinn. Was weniger Sinn macht, ist Drew McIntyre gegen Jinder Mahal. Ja. Das ist ein Match, wer möchte das sehen? Klar, Drew McIntyre hat jetzt ein viel größeres Standing, er ist mehrfacher WWE-Champion, er hat seine Fans und hat es jetzt mit einem alten Freund, mit einem alten Widersacher zu tun, Jinder Mahal und seinen Gefährten. Und
die beiden waren noch mal in einer Band zusammen.
Ja, stopp, Mann, das war noch Zeit, ne? Wenn Heath Slater doch bloß noch hier in der WWE
vielleicht
sein Unwesen
treiben vielleicht holen würde. Sie den zurück. Ah, nee, ist bei Impact unter Vertrag. Ich wollte gerade sagen, vielleicht holen ich sie den schon, SummerSlam zurück und er greift hier ein und dann gibt's ein Reunion. Gibt's noch vielleicht ein letztes Konzert, Nico, für dich?
Ja, das wäre geil. Das wäre nicht schlecht. Aber dieses Match wird natürlich auch stattfinden beim SummerSlam. Jinder Mahal gegen Drew McIntyre, wer will's sehen? Keiner. Wahrscheinlich ein Match mit Stipulation.
Wenn's Punjabi Prison wird, dann
bin ich dabei. Wenn es Prison wird, dann wird's fett. Dann nehme ich alles zurück.
Das wäre echt mega, mega gut. Da könnte man sich auf jeden Fall drauf freuen. Ähnliche Storyline, wie wir es bei SmackDown haben, da hat Roman Reigns die Herausforderung von John Cena nicht angenommen. Das gleiche macht Bobby Lashley bei Raw. Er nimmt auch die Herausforderung von Bill Goldberg nicht an. Also auch da sind bei der WWE alle kreativen Gedanken dahin. Da muss man einfach für beide Hauptfäden in beiden Kadern muss man das gleiche machen. Also ihr seht schon.
Das ist echt schwach.
Wie gesagt, liebe Leute, verschwendet bitte nicht eure Zeit damit und guckt irgendwie 3 Stunden Raw und 2 Stunden SmackDown. Bitte, bitte, bitte.
Ich würde aber auch sagen,
gar keinen Fall.
Vom Sender würde ich auch sagen, wenn ich mir so das Programm von der Konkurrenz angucke, da würde ich auch fragen, sag mal Leute, ihr könnt doch jetzt nicht die gleiche Storyline hier bei SmackDown machen, die auch bei Raw stattfindet oder andersrum. Das ist doch, weiß ich nicht. Ich würde die Leute feuern, die Stories da schreiben. Echt, also.
Also ich bin sehr gespannt. Heute ist heute oder ist morgen ist auch der Conference Call der WWE. Ich glaube, heute ist das Ganze. Also die WWE gibt Quartalszahlen bekannt und dann gibt's immer einen Analysten-Call. Und ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht der ein oder andere Analyst vielleicht auch mal nachfragt und sagt, hier, was ist eigentlich da los? Also AEW letzte Woche zum Beispiel SmackDown geschlagen in der Gruppe der 35 bis 49-jährigen Männer. Und AEW läuft ja auf einem viel, viel kleineren Network, ne? Also auf TNT und SmackDown läuft auf Fox. Also der Vergleich ist, hätte ich jetzt mal gesagt, irgendwie RTL 2 zu RTL quasi, ne? Also das ist einfach auch von der Reichweite und von der Popularität ein Riesenunterschied. Trotzdem haben eben mehr Männer in dieser Zielgruppe, Nico, und die wir ja auch knapp mittlerweile reinfallen, haben sich für AEW entschieden. Mhm. Ne? Und dieser Trend, den gibt's ja jetzt schon längere Zeit. Und ich sag mal so, das war, bevor es eben jetzt diesen Hype gab mit kommt CM Punk, kommt ein Daniel Bryan. Also von Seiten der WWE muss man sich, glaube ich, jetzt hier langsam mal Sorgen machen. Aber so wie ich unseren Vince McMahon kennt, wird er das nicht tun. Also Raw und SmackDown, ziemlich lahme Shows aktuell. Du hast schon ein bisschen gesagt, dieser John Cena-Hype, der ist schon wieder so ein bisschen verflogen. Das mit den Zuschauern, da hat man sich jetzt auch dran gewöhnt. Und die Zuschauer, muss man aber auch sagen, die sind bei AEW habe ich immer so ein bisschen.
Die sind so glücklich.
Ja, die sind so glücklich, einfach auch da zu sein. Wie so, wenn irgendwie der letzte Schultag ist. Also bei AEW habe ich immer das Gefühl, ist letzter Schultag und die reisen gerade, die machen quasi so eine Sommertournee durch alle Colleges oder sowas. Ne? Und immer, die sind immer gerade an dem Tag da, wo das College in der Stadt gerade den letzten Schultag hat. Und die sind alle so glücklich. Und das ist wie so eine kleine Party ist das aber immer, ne? Und
weil man auch weiß, dass bei AEW irgendetwas passiert da immer.
Ja.
Irgendetwas passiert da immer. Oder es gibt ein besonderes Match, ne? Es gibt ja keine Sendung, die so vor sich hin plätschert, wo entweder nichts passiert oder wo jedes Match mittelmäßig
ist. Das tausendfachste Rematch oder sowas ist. Ne? Also
deswegen sind die alle gut drauf.
Ne? Dementsprechend Tipp von mir, wer bisher noch nicht getraut hat, sich in Anführungszeichen dabei AEW mal reinzuschauen, die meisten oder viele Gesichter dürften einem bekannt vorkommen Und wie gesagt, schaut gerne mal rein. Gerade mit dem sich nahenden Debüt von CM Punk und von Daniel Bryan dürfte das, glaube ich, die nächsten Wochen sehr, sehr spannend werden. Ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf. An der Stelle noch kleiner Kinotipp von mir. Denn bevor wir heute gestartet haben, war ich im Kino, habe mir den neuen Film mit The Rock angeguckt. Jungle Cruise, ein Disney-Film, ist so eine Mischung aus Indiana Jones und Fluch der Karibik. Hat mir gut gefallen. Ich war
das klingt schon mal gut.
Gut unterhalten. Das klingt
schon mal sehr gut. Ja.
Zwei Stunden zehn oder sowas ging der. Wir hatten die Vorstellung, weil der lief irgendwie um 13, um 17 und um 20 Uhr. 20 Uhr machen wir Reds. 13 Uhr musste meine Frau noch arbeiten. Haben wir den um 17 Uhr oder 17 Uhr 10 genommen. Der war mit Pause. Nee, also es gibt, die haben im Cinemax hier unterschiedliche Vorstellungen. Manche sind halt mit Pause und manche ohne für den gleichen Film. Und wir mussten halt jetzt 17.10 Uhr war der dann mit Pause. Das heißt, irgendwann mitten im Film war auf einmal Unterbrechung. Also mitten tatsächlich mittendrin. Jetzt nicht irgendwie, dass es jetzt so gemacht wurde, dass irgendwie gerade eine Szene vorbei war, sondern einfach mittendrin war Pause. Dann kam so ein Timer auf die Leinwand, 15 Minuten. Und dann ging es nach 15 Minuten, ohne dass man jetzt irgendwie noch mal 10 Sekunden zurückgespult hätte, ging es genau da weiter. Also das war ein bisschen komisch. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal im Kino war, wo der Film tatsächlich eine Pause hatte. Ist schon ein bisschen her. Aber wie gesagt, die letzten drei Wochen Black Widow, Fast and the Furious 9 und Jungle Cruise kann ich alles empfehlen. Unser Cinemax hat aktuell eine Aktion. Jeder Tag, jeder Film 5,99. Also, wer gerne mal ins Kino geht, solltet ihr auf jeden Fall machen.
Ich habe etwas Schreckliches gesehen auf unsere Freunde von Heelbook auf Instagram haben erneut was gepostet und zwar Fight Forever, ein Split-Bild, wo man oben ein altes Bild sieht zwischen Chris Jericho und Shawn Michaels und unten Chris Jericho und eben Nick Gage, der allerdings auch aussieht wie ein alter Shawn Michaels von der Seite. Findet ihr es nicht lustig, wenn ihr es nicht seht? Unbedingt Heelbook, The Heel of Heels auf Insta folgen, sind immer tolle Memes. Finde ich lustig.
Sie machen ja auch diese Trailer, finde ich auch ziemlich cool, ne?
Sehr geil, ja, absolut.
Eine Sache, Nico, ich weiß gar nicht, ob du es schon gesehen hast, die neue He-Man-Serie auf Netflix. 5 Folgen sind online und da war schon ziemlich viel Action tatsächlich garantiert. Hast du alle 5 Folgen vielleicht schon gesehen?
Selbstverständlich habe ich das gesehen, direkt am Wochenende. Und ja, ich weiß gar nicht. Also große Story-Spoilern wollen wir hier natürlich nicht. Was ich sagen kann, es sind ja leider nur 5 Folgen. Es wird weitere 5 geben. Und ich hätte am liebsten klassische 24 Folgen am Stück. Oder ich wüsste, dass sie jetzt kommen würden. Ja. Denn es hat wahnsinnig Spaß gemacht. Und es macht Lust auf mehr, sag ich mal so. Ne? Also ich wurde nicht enttäuscht. Und alle Leute, mit denen ich gesprochen habe, haben mich so bestätigt mit meiner Meinung. Hat es dir denn gefallen?
Ja, also ich, die Animation und alles war natürlich so ein bisschen Nostalgie. Man musste am Anfang, so die erste Folge war noch ein bisschen komisch, weil man natürlich die anderen Sprecher im Kopf hatte, noch aus den Hörspielen, gerade wo wir jetzt
auch Orko, ne?
Genau, gerade wo wir jetzt mit unseren Freunden vom Machtschädel ja die Folgen auch immer besprechen, hat man natürlich so ein bisschen die anderen Stimmen im Hinterkopf, aber das ist natürlich auch 40 Jahre her. Ich weiß gar nicht, wenn wir die Besprechung machen, viele leben ja auch einfach gar nicht mehr. Also das war ein bisschen Ungewöhnung. Bei der zweiten Folge habe ich tatsächlich gedacht, ich will auf so einem LSD-Trip. Also wer die zweite Folge guckt, der wird wissen, was ich meine. Da wurde dann das heilige Motherboard angebetet. Also wer es schon gesehen hat, wird wissen, was ich meine. Wer es nicht weiß, der ist aber jetzt auch noch nicht gespoilert. Also schaut's euch an. Masters of the Universe. Revelation nennt sich das Ganze. Auf Netflix. 5 Folgen sind online. Die gehen jeweils so, ich hätte jetzt gesagt, 20, 25 Minuten.
Ja.
Richtig, richtig gut. Und sind 5 Folgen, die quasi eine durchgehende Geschichte erzählen. Und es gibt große, große Cliffhanger. Man darf jetzt gespannt sein, es werden irgendwann die zweiten 5 Folgen kommen. Ich hatte das ursprünglich so verstanden, dass die quasi nur mit einer Woche Versatz kommen. Das scheint aber bisschen mehr zu sein. Und wer noch ein bisschen geekiger unterwegs ist, der kann auch gucken. Es gibt, das ist aber tatsächlich dann englischsprachig mit deutschem Untertitel, es gibt sowas noch, so eine Talkshow noch dazu. Die ging auch 20 Minuten. Das heißt, da wird dann nochmal über die ersten 5 Folgen gesprochen. Da sind dann die Originalsprecher, denn im Englischen, im Original ist das sehr, sehr hochkarätig besetzt. Luke Skywalker spricht zum Beispiel Skeletor und so weiter. Also da kommen dann auch nochmal die geil. Leute. Sarah Michelle Geller heißt sie, glaube ich, ne? Kennt vielleicht auch noch der eine oder andere. Sie spricht Tila und so weiter. Die kommen nochmal alle zu Wort. Also wer die 5 Folgen, wie gesagt, erst die 5 Folgen gucken und dann dieses Relevation, ich weiß gar nicht, Talk oder wie auch immer es heißt, wird euch sicherlich vorgeschlagen. Also schaut euch das mal an. Unsere Freunde vom Machtschädel haben auch schon eine kleine Review gemacht dazu, dann mit Spoilern. Und ich würde sagen, wir geben euch jetzt einmal eine Woche Zeit, da mal reinzuschauen, sich das anzuschauen, Nico, und dann können wir nächste Woche mal ein bisschen hier spekulieren und mal über dieses doch schockierende Ende sprechen.
Da wird hier diskutiert, schwerstens diskutiert, meine lieben Leute.
Wie läuft's bei unserem guten Freund Stefan Otterpol und dir mit den Bierchen? Ich habe gehört, Stefan hatte ein bisschen was mit dem Rücken an dieser Stelle. Gute Besserung nach auf die andere Seite schon vom Bockfelde, kann man fast sagen. Eine Straße weiter.
Ja, der hat sich ein paar Mal verhoben. Und,
am Leergut.
Am Leergut wahrscheinlich auch. Sogar mal beim Schuhe schnurren, wollte ich schon sagen. Beim Schuhe schnüren. Wird man alt? Nee, ich hatte das auch schon in jungen Jahren, habe ich mich schon mal verhoben. Auf jeden Fall habe ich ihm gesagt, pass mal auf, Stefan, entweder gehst du zum Arzt, wenn du es nicht machst, dann trink dir einfach mal ein paar Bierchen.
Ja, der Arzt kann tatsächlich auch da nicht, also der Arzt,
ich gebe auch, nee,
geben sie nicht mehr. Nee, geben sie nicht mehr.
Du musst aber zum richtigen Arzt gehen, hier Borgfelde, du.
Zum Tierarzt vielleicht. Ich glaube, früher haben sie tatsächlich Spritze gegeben, ich glaube, das macht man heutzutage nicht mehr.
In Notfällen.
Also es hilft eigentlich nichts, außer hier Ibuprofen, dass die Schmerzen weggehen und dann ist es halt einfach wieder gut. Also ich glaube, das mit der Spritze macht man tatsächlich nicht mehr, aber das ist tatsächlich ärgerlich. Und ich habe das ja auch öfters schon mal gehabt und meistens auch so in ganz doofen Sachen. Ich war gerade am Überlegen, ich weiß nicht, ob es das letzte Mal war, als ich mir irgendwie was aus dem Ofen holen wollte oder sowas. Also noch
ja,
nicht mal.
Das hast du mir immer erzählt, ja, ja stimmt.
Also normalerweise denkt man ja irgendwie so, oh, ist beim Umzug und du trägst irgendwie so ein Sofa und dann verpackst du den Rücken. Nee, es sind meistens tatsächlich so Sachen wie, oh, ich mache mir jetzt einen Schuh zu oder ist es mir beim Niesen passiert. Ich musste niesen und hab mir dabei irgendwie den Rücken. Also ganz, ganz komische Sache. Also an alle anderen draußen, die auch schon über 30 sind, passt auf euren Rücken auf. Alles Gute, gute Besserung. Gab's denn auch wieder leckere Bierchen, die du hier? Kannst du vielleicht noch eine Bierempfehlung aussprechen? Achso, ich muss hier noch dein Bier eintragen. Was hast du denn heute getrunken?
Ein ehrliches Krombacher. Ach. Ehrliches Krombacher 05, eiskalt. Letzte Woche Freitag haben wir uns getroffen und da hatten wir ja das Set von Blechbrut hatten wir am Start. Auch diese Aktion, ne? Sudden Death Aktion unterstützt hat. Das war ja die B-Ware sozusagen. Das waren Biere von Blechbrut, die entweder abgelaufen, aber davon hatten wir, glaube ich, keins. Oder falsch etikettiert und sowas. Ne? Und die gab es für einen Special-Preis. Ich glaube, es waren 12 hochprozentige Biere, so um die 8 Prozent.
Warst du noch ein bisschen verkatert am nächsten Tag, oder?
In der Tat. Ne? Wir haben natürlich da noch ein bisschen mit Krombacher zwischendurch gespült. Ich hatte so einen leichten Schädel und musste dann Samstag auch noch in den Baumarkt gehen. Es war ein bisschen unangenehm. Mm. Und morgen haben wir auch 6 Biere, kamen diese Woche an. Die habe ich entgegengenommen bei Soundbear. 6 Biere, Atelier der Braukünste. 6 Biere.
Das ist ja alles das Blechbrot, Atelier der Braukünste ist ja das gleiche.
Ganz genau.
Was mir gerade an der Stelle aber einfällt, und unser Freund Stefan hört ja bestimmt auch zu, mein Schirm müsste noch beim Opa sein. Wenn du den vielleicht einmal schon mal mitnehmen könntest. Mhm. Das ist nämlich, ich hab 2 Schirme. Ich habe einmal so einen Knirps zum Zusammenschieben und den ich aber beim Opa vergessen habe.
Ist so ein Riese.
Genau, ist so einer, der ist richtig stabil. Also den nehme ich gerne im Herbst nämlich mit, wenn ich zur Elfi muss. Da ist ja immer sehr windig. Mein Knirps, der würde kaputt gehen. Aber den habe ich natürlich auch in der Elfi geklaut. Also hat irgendein Gast verloren und nach einer gewissen Zeit habe ich mir den da mitgenommen. Der ist nämlich richtig schön stabil. Das ist so mein Unwetter-Schirm. Und wenn der schon mal bei dir liegt, dann bin ich da schon mal auf der sicheren Seite.
Ich versuche dran zu denken, sonst drop mir noch mal eine Line.
Er kommt ja nicht weg.
Stimmt, bei Stefan kommt nie was weg, hast du recht. Außer Bier, aber ansonsten die Hüllen der Biere und die Kartons, die bleiben alle da. Denn es ist eine positive Nachricht, dann muss ich dir jetzt noch verkünden oder uns auch verkünden. Seit gestern, gestern war der 28. genau. Seit gestern habe ich den vollständigen Impfschutz.
Oh, das ist angenehm, ne? Weil wir letzte Woche, wo wir mit meiner Frau im Kino waren, da musste sie auch vorher noch einen Test machen.
Und ich nämlich auch, als wir bei, wo waren wir denn? Black Widow, genau, vor ein paar Wochen, ja. Mhm.
Ja. Das ist tatsächlich sehr, sehr angenehm, weil man hat automatisch, hast du auch schon diesen QR-Code fürs Handy?
Selbstverständlich, das habe ich ja da sofort eingegeben.
Ja. Das ist so bequem, man muss nicht irgendwie noch an irgendwas denken, also auch vielleicht nochmal, gibt ja vielleicht auch hier draußen den einen oder anderen, der gesagt hat, Impfung und so weiter. Hab jetzt gerade gelesen, ab heute oder ab morgen zum Beispiel auch in Berlin in allen 3 und in allen 5 sind es, glaube ich, in allen 5 Impfzentren kann man sich jetzt ohne Termin impfen lassen. Also ich habe auch einen Arbeitskollegen, der irgendwie meinte, so, ich werde aber nie krank und man weiß ja auch nie wegen den Nebenwirkungen. Bei einer Tetanus-Impfung stirbt wahrscheinlich auch jeder Millionste oder sowas. Ne? Also die Nebenwirkungen, klar, wenn ich bei Rot über die Ampel gehe oder selbst bei Grün, kann es auch die Nebenwirkung sein, dass der besoffene Rentner mich umfährt. Ne? Also da mal den Ball ein bisschen flach halten. Wenn ihr jetzt die Möglichkeit habt und immer gesagt habt, vielleicht gibt's ja auch so welche, ne, die gesagt haben so, na komm, sollen erstmal die Risikogruppen und die Alten sich impfen lassen. An der Stelle mein Aufruf, mein Arbeitskollege Figo, der ist sowohl alt als auch schwach als auch krank, der ist durchgeimpft. Der hat heute seine zweite Impfung gekriegt, das heißt, auf den müsst ihr nicht mehr warten. Ihr könnt jetzt
Stefan losgehen. Müssen wir nochmal drängen, ne?
Unseren ja, Ort. Ist ja auch Risikogruppe. Also
Risikogruppe, der wartet gerne ab auch, aber das Ding ist, Stefan ist ja auch einer, der nimmt ja sowieso keine Arzttermine wahr, beziehungsweise macht sie sich gar nicht erst. Und er ist so ein kleiner Schlendrian. Ich werde ihn immer so, ich erinnere ihn jeden Tag dran, ich so, Digga, ruf doch einfach mal da an. Gab es jetzt auch die Tage in Hamburg, ne?
Ja, samstags, zweimal samstags, wo man einfach genau, hingehen konnte. Es ist ja auch, es geht ja auch nicht nur darum, dass man sagt, oh, ich werde selber nicht krank, aber es kann ja sein, dass man zum Beispiel selber infiziert ist, gar nicht viel merkt, ja, aber dann jemanden anderen ansteckt, ne? Ja. Und das ist ja auch so ein bisschen das Ärgerliche. Also wir werden leider nicht von der deutschen Impfkampagne dafür bezahlt, aber glaube ich, ist eine gute Sache, wenn sich jeder so ein bisschen impfen lässt, damit so das möglichst schnell auch mal eben wieder möglich ist, Nico, dass wir zum Beispiel auch wieder in der Markthalle uns so ein bisschen WXW-Catch ansehen, ne? Kleine Halle, ganz viele Leute, eng, Schweiß, Stefan Otterpohl, der sich die ersten 10 Minuten anguckt, dann aber am Bierstand ist, so weißt du, das alte, das 2019er Indie-Catch, dass das auch mal wieder möglich ist.
Ja, mit Axel Tischer womöglich auch, ne? Der schon wieder gesigned wurde von der WXW wahrscheinlich, ne? Also habe ich natürlich tierisch Bock drauf, auch wenn man dann trotzdem da noch einen Mundschutz tragen muss oder sowas, bin ich total cool mit, aber Hauptsache man ist irgendwie, man saved sich so weit ab, wie es nur geht.
Auf jeden
Fall. Deswegen nochmal der Aufruf, Leute, lasst euch impfen, ich habe es auch gemacht, habe ich zweimal blätterig gefühlt, aber ich fühle mich halt eigentlich fast jeden Tag blätterig, muss ich sagen. Ich wollte gerade
sagen, daran kannst du nicht gelegen haben. An der Stelle, bevor ich es wieder vergesse, einen Gruß noch an unsere liebe Katrin aus der Schweiz, denn die schrieb mir auf unsere Sendung, letzte Woche schrieb sie mir, ah ja, Nico, ein Sommertyp, klar, weil du letzte Woche die Story erzählt hast, dass du ja immer in kurzen Sachen unterwegs bist, immer meist hell gekleidet und so weiter. Da musste Katrin tatsächlich auch kurz rechts ranfahren, einmal herzhaft lachen und dann ist weiter. Also schöne Grüße. Katrin, schöne demnächst Grüße. Tatsächlich auch wieder in den USA. Liebe Katrin, wenn du das hörst, sag uns doch mal Bescheid und komm gerne nochmal vorher in unsere Sendung, dass wir mit dir nochmal drüber sprechen können. Du warst ja jetzt, glaube ich, nochmal. Sie war ursprünglich, glaube ich, 3 Monate in Mexiko, dann, glaube ich, ja nochmal 4 bis 6 Wochen in San Antonio und ich glaube, jetzt demnächst geht's wieder rüber. Also, liebe Katrin, auch Einladung an dieser Stelle, sag uns Bescheid, ob du vorbeikommen möchtest und dann machen wir da einen Termin aus. In diesem Sinne sind wir durch für heute. Wir freuen uns nach 2763 Tagen endet sehr wahrscheinlich am Freitag, den 20. August, die CM Punk freie Wrestling-Zeit. Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen und könnte mir vorstellen, dass CM Punk und ich dann in diesem Jahr auch endlich mal wieder unseren Geburtstag zusammen feiern. Vielleicht in der Bergkarte, vielleicht hat der Clochard auch wieder auf bis dahin. Sonst geht's ins Nordlicht. In diesem Sinne sind wir durch für heute. Ich sag tschüss, bis dann.
Ja, also ich knack mir noch ein paar Hülsen jetzt und unser Intro-Song, der hat mich ja so in Stimmung gebracht. Ich werde erstmal richtig schön meine CM Punk DVD-Box mal wieder auskramen. Best in the World und werde mal so ein bisschen da durchskippen, um mich so ein bisschen in Stimmung zu bringen auch. Ja, in diesem Sinne, Dennis, herzallerliebstes Reds-Universum ist auch geil, ne? Lasst es doch einfach mal derbst krachen, ne? Wir hören uns nächste Woche wieder und reden ganz viel über AEW und wenig über die WWE. Also, bam.
Zip.